durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe durch die Bibel. Herzlich willkommen. In den Klageliedern Jeremias, einem alttestamentlichen Buch mit nur 5 Kapiteln, wird uns eine Situation am Abgrund vor Augen gemalt. Jerusalem ist zerstört, das Volk wird in die Verbannung nach Babel weggeführt. Und dennoch ist da noch Hoffnung zu finden. Der Prophet Jeremia wurde in Jerusalem zum Zeugen des Untergangs. Die Truppen des babylonischen Königs Nebukadnezar haben Juda und die Hauptstadt Jerusalem eingenommen. Wohin man auch blickt, überall Zerstörung und Verzweiflung. Doch obwohl Jeremia beileibe nicht zu den Optimisten gehört, hat er auch in der gegenwärtigen Situation ein tiefes Vertrauen zu seinem Gott. Das führt dann auch dazu, dass er selbst angesichts der Ruinen zu erstaunlichen Aussagen des Vertrauens fähig ist. Eine seiner Spitzenaussagen finden wir im 3. Kapitel der Klagelieder in den Versen 21 bis 24. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Wenn ich den letzten 3 Kapiteln der Klagelieder eine Überschrift geben sollte, dann würde sie wohl lauten: Wenn das Morgen zum Gestern wird. Denn Jeremia schaut zurück auf das, was bereits geschehen ist, auf die Vergangenheit. Im Buch Jeremia, das wir davor durchgearbeitet haben, lag vieles dagegen noch in der Zukunft. Es wurde von Jeremia prophezeit, und die meisten Leute wollten nicht auf ihn hören. Jeremia hatte das Gerichtshandeln Gottes vorausgesagt, und nun sitzt er in den Trümmern und Ruinen von Jerusalem und er weint, während er dieses Klagelied niederschreibt. Die gerade vorgelesenen Verse stellen den einzigen Lichtblick in allen 5 Klageliedern dar. Hier noch einmal die Kernaussage: Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Auch mit Blick auf das harte Gericht Gottes, und viele denken wohl, es ist zu hart, kann Jeremia die Hand der Barmherzigkeit Gottes erkennen. Sie wären völlig vernichtet worden, wenn es da nicht die Barmherzigkeit Gottes gegeben hätte. Wenn die Menschen damals ihre wohlverdiente Strafe empfangen hätten, wären sie völlig vertilgt worden. Sie wären für immer vom Erdboden verschwunden. Hat Judas Bewahrung vor einem solchen Schicksal ihren Grund in etwas, das in den Menschen zu finden war? Nein, alles ist auf Gottes Treue zurückzuführen. Er hatte Abraham versprochen, dass er eine Nation aus seinen Nachkommen machen würde. Er hatte Mose versprochen, dass er sie in das verheißene Land Kanaan bringen würde. Er hatte Josua versprochen, dass er sie dort sesshaft machen würde. Er versprach David, dass es da einen in seiner Linie geben werde, der für immer auf dem Thron sitzen wird, um zu herrschen. Die Propheten sagten alle, Gott werde dieses Volk nicht völlig zerstören, sondern dass er es um ihrer Sünde willen richten will. Gott ist treu. Er hat sie gerichtet, aber er wird sie nicht vernichten. Ein treuer Rest ist immer übrig geblieben, und letzten Endes werden sie wieder eine große Nation bilden. Der nächste Vers in unserem Bibeltext, also Vers 25, nennt die Begründung dafür, warum es sich lohnt, Geduld zu haben. Danach folgt eine Art Aufzählung von Ratschlägen, die alle zur Geduld auffordern. Wir lesen: Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe dar dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Jeremia geht dann im weiteren Verlauf von Kapitel 3 über zu einem persönlichen Bekenntnis. Ab Vers 4, wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen, darum hast du nicht vergeben. Du hast dich in Zorn gehüllt und uns verfolgt und ohne Erbarmen getötet. Du hast dich mit einer Wolke verdeckt, dass kein Gebet hindurch konnte. Du hast uns zu Kehricht und Unrat gemacht unter den Völkern. Alle unsere Feinde reißen ihr Maul auf über uns. Wir werden gedrückt und geplagt mit Schrecken und Angst. Wasserbäche rinnen aus meinen Augen über den Jammer der Tochter meines Volks. Meine Augen fließen und können's nicht lassen, und es ist kein Aufhören da, bis der Herr vom Himmel herabschaut und da reinsieht. Mein Auge macht mir Schmerzen wegen all der Töchter meiner Stadt. Meine Feinde haben mich ohne Grund gejagt wie einen Vogel. Sie haben mein Leben in der Grube zunichte gemacht und Steine auf mich geworfen. Wasser hat mein Haupt überschwemmt. Da sprach ich, nun bin ich verloren. Ich rief aber deinen Namen an, Herr, unten aus der Grube, und du erhörtest meine Stimme. Verbirg deine Ohren nicht vor meinem Seufzen und Schreien. Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief, und sprachst, fürchte dich nicht. Du führst, Herr, meine Sache und erlöst mein Leben. Du siehst, Herr, wie mir Unrecht geschieht. Hilf mir zu meinem Recht. Du siehst, wie sie Rache üben wollen und kennst alle ihre Gedanken gegen mich. Herr, du hörst ihr Schmähen und alle ihre Anschläge gegen mich, die Reden meiner Widersacher und ihr Geschwätz über mich den ganzen Tag. Sieh doch, ob sie sitzen oder aufstehen, singen sie über mich Spottlieder. Vergilt ihnen, Herr, wie sie verdient haben. Lass ihnen das Herz verstockt werden. Lass sie deinen Fluch fühlen. Verfolge sie mit Grimm und vertilge sie unter dem Himmel des Herrn. Soweit aus Kapitel 3, die Verse 42 bis 66. Nach diesen auffühlenden Aussagen des Jeremia kommen wir nun zum vierten Klagelied, das in Kapitel 4 zu finden ist. Dieses vierte Klagelied wirkt auf mich wie eine Besinnung. Inmitten der Trümmer und der Asche Jerusalems fasst Jeremia das Entsetzen über die Zerstörung seiner Stadt und die Gefangenschaft des Volkes durch Nebukadnezar in Worte. Das Ganze ist so erschreckend, dass ich diese Botschaft am liebsten überspringen würde. Aber wir müssen uns der Tatsache stellen, dass Gott ein gerechter Gott und zugleich ein Gott der Liebe ist. Gott urteilt über die Sünde und er ist gerecht. Ja, Juda erhielt nicht einmal das volle Strafmaß, das es verdient hätte, wegen der Barmherzigkeit Gottes. Der Prophet Habakuk sagt, im Zorne denke an Barmherzigkeit. Gott vergisst nie, barmherzig zu sein. Es gibt immer einen Ausweg für Gottes Volk, wenn sie Gottes Weg einschlagen. Schauen wir uns nun die beiden ersten Verse von Kapitel 4 ein wenig genauer an. Jeremia lässt in der zerstörten Stadt Jerusalem seine Blicke schweifen und zieht einen interessanten Vergleich. Wie ist das Gold so ganz dunkel und das feine Gold so hässlich geworden? Und wie liegen die Edelsteine in allen Straßenecken zerstreut? Die edlen Kinder Zions, dem Golde gleich geachtet, wie sind sie nun den irdenen Töpfen gleich, die ein Töpfer macht? Jeremia vergleicht hier die jungen Männer von Zion mit Gold. Diese feinen jungen Männer von Juda, die einst Goldgefäßen glichen, sind jetzt wie irdene Schalen, Gefäße aus Ton also. Sie sind gebrochen, kaputt gegangen. Das ist das Schreckliche an einem Krieg. Junge Menschen müssen sterben, noch bevor ihr Leben richtig erblüht ist. Andererseits stellt sich die Frage, waren sie vor Gott wirklich wie Goldgefäße? Ist das nicht zu hoch gegriffen? Nun, ich hörte von einem christlichen Psychologen, der lehrt, man solle jeden Morgen aufstehen, in den Spiegel schauen und sagen, ich liebe dich. Viele Christen, so mein Eindruck, tun dies ohnehin. Der Apostel Paulus dagegen sagt, dass wir nicht höher über uns denken sollten, als es sich gebührt. Und wenn wir nicht höher über uns selbst denken, als es uns zusteht, werden wir feststellen, dass wir nur Tongefäße sind. Im Römerbrief vergleicht Paulus den Gläubigen mit einem Tongefäß, wobei das Material gar nicht die entscheidende Rolle spielt, sondern wichtig ist, wie ein solches Gefäß verwendet wird. Sind wir Gefäße in Hingabe für den Meister oder für unseren eigenen Gebrauch? Bei der Hochzeit zu Kana in Galiläa gebot der Herr Jesus Christus den Dienern, ein paar alte, angeschlagene Wasserkrüge herzubringen, die anscheinend in irgendeiner Ecke bis nach der Hochzeit verwahrt werden sollten. Er verwendete diese alten Krüge, um die Hochzeitsgäste mit Getränken zu versorgen. Bitte beachten Sie, obwohl es sich um einfache Krüge handelte, konnte er sie für seine Zwecke einsetzen. Aber zuvor mussten sie mit Wasser gefüllt werden. Das Wasser steht hier für das Wort Gottes. Das heißt, auch uns kann der Herr für seine Zwecke einsetzen, auch wenn wir einem unansehnlich gewordenen Krug gleichen. Das Entscheidende aber ist, dass wir mit dem Wort Gottes gefüllt werden. Zurück zu unserem Bibeltext, zu den ersten Versen des 4. Klageliedes. Nach meinem Verständnis hatten die jungen Männer von Juda nicht Gott gedient, nicht für ihn gelebt, und sie waren jetzt nur noch wie zerborstene Bruchstücke aus Töpferware. Das tragische Geschehen in Jerusalem hat es also an den Tag gebracht. Sie waren gar nicht aus Gold. Was für ein tragisches Bild. Weiter mit den Versen 3 und 4. Auch Schakale reichen ihren Jungen die Brüste und säugen sie. Aber die Tochter meines Volks ist unbarmherzig wie ein Strauß in der Wüste. Dem Säugling klebt seine Zunge an seinem Gaumen vor Durst. Die kleinen Kinder verlangen nach Brot, und niemand ist da, der es ihnen bricht. Die Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar war schrecklich. Die Menschen in der Stadt litten sehr. Anstatt sich zu ergeben, hielten sie aus und sahen mit an, wie ihre kleinen Babys starben. Vers 5 nimmt uns noch einmal mit hinein in die Lage der damaligen Belagerung. Die früher leckere Speisen aßen, verschmachten jetzt auf den Gassen. Die früher auf Purpur getragen wurden, die müssen jetzt im Schmutz liegen. Diese Menschen hatten in Luxus gelebt, hatten sozusagen große Supermärkte, wo es alles gab, was das Herz begehrt. Aber jetzt sind die Regale der Supermärkte leer. Sie können nicht mehr die Annehmlichkeiten genießen, die sie einmal hatten. In der Tat, sie haben überhaupt nichts mehr. Ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, was passieren würde, wenn all die Selbstverständlichkeiten in unserem Alltagsleben plötzlich nicht mehr vorhanden wären? Angenommen, die Supermarktregale, die jetzt mit Lebensmitteln prall gefüllt sind, wären nächste Woche alle leer, wenn Sie einkaufen wollen? Angenommen, Sie drücken in Ihrem Wohnzimmer auf den Lichtschalter und die Lichter bleiben aus. Angenommen, es gäbe keine Wärme und keinen Treibstoff für das Auto. Ziemlich schnell würden wir zu einem hilflosen Volk werden und das Gejammer wäre groß. Etwas Entsprechendes ist damals in Jerusalem passiert, als Gott sein Urteil vollstreckte. Wir kommen nun zu Vers 6. Die Missetat der Tochter meines Volks ist größer als die Sünde Sodoms, das plötzlich unterging und keine Hand kam zu Hilfe. Gott vollstreckte sein Urteil an Sodom und Gomorra, aber Gott urteilte über Jerusalem noch härter. Warum das so war? Weil die Sünde von Jerusalem schlimmer war als die von Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra wurden unter anderem aufgrund von sexuellen Sünden zerstört. Das sind schlimme Sünden, aber es gibt noch etwas viel Schlimmeres. Nämlich, wenn ein Mensch auf einer Kirchenbank sitzt und dem Evangelium zuhört, ohne sich aber zu ändern. Liebe Hörer, Jesus Christus ist für Sie gestorben. Gott kommt Ihnen heute barmherzig mit offenen Armen entgegen. Und Sie wollen ihm womöglich den Rücken zukehren? Wenn Gott richtet, wird sein Gericht in diesem Fall vermutlich schwerwiegender sein als zum Beispiel irgendwelchen heidnischen Bewohnern Afrikas gegenüber. Deshalb kümmern Sie sich nicht in erster Linie um die Heiden, sondern machen Sie sich lieber Sorgen um sich selbst. Wie haben Sie bisher auf Gottes Gnadenangebot in Jesus Christus reagiert? In unserem Bibeltext komme ich nun zu Vers 7. Zions Fürsten waren reiner als der Schnee und weißer als Milch. Ihr Leib war rötlicher als Korallen, ihr Aussehen war wie Saphir. Auch wenn uns diese Beschreibung heute ein wenig seltsam erscheinen mag, gemeint ist, diese Burschen sahen wirklich blendend aus. Aber was nützt das schon im Ernstfall? Die Religion sieht äußerlich meistens auch gut aus. Wir haben neue Kirchen und Gemeindehäuser gebaut. Es gibt schöne christliche Schulen mit Sportplätzen und einem großen Saal für alle möglichen Feierlichkeiten und so weiter. Alles sieht nach außen hin gut aus. Aber die Fürsten, von denen Jeremia in Vers 7 spricht, waren in ihren Herzen nicht verändert. Und so sieht es auch in vielen Kirchen und Gemeindehäusern aus. Da sitzen Menschen drin, deren Herzen nicht verändert wurden. Da sitzen Leute, die noch keine neugeborenen Geschöpfe in Christus Jesus sind. Sie begehen einfach immer noch die gleichen alten Sünden. Das ist das Bild, das Jeremia uns von der Bevölkerung Judas zeichnet. Er fährt in den Versen 8 und 9 folgendermaßen fort. Nun aber ist ihre Gestalt so dunkel vor Schwärze, dass man sie auf den Gassen nicht erkennt. Ihre Haut hängt an den Knochen, und sie sind so dürr wie ein Holzscheit. Den durch Schwert Erschlagenen ging es besser als denen, die vor Hunger starben, die verschmachteten und umkamen aus Mangel an Früchten des Ackers. Jeremia muss in der zerstörten Stadt Jerusalem wirklich Furchtbares gesehen haben. Die Situation derer, die überlebt hatten, war oft so verzweifelt, dass es wohl besser für sie gewesen wäre, getötet worden zu sein. Wie Jeremia zu dieser Aussage kommt, wird klar, wenn man Vers 10 liest. Es haben die barmherzigsten Frauen ihre Kinder selbst kochen müssen, damit sie zu essen hatten, in dem Jammer der Tochter meines Volks. Dasselbe geschah übrigens, als der römische Feldherr Titus Jerusalem im Jahr 70 nach Christus zerstörte. Die Menschen haben so sehr Hunger gelitten, dass Mütter ihre eigenen Babys zum Verzehr ausliefern mussten. Weiter heißt es ab Vers 11, der Herr hat seinen Grimm austoben lassen, er hat seinen grimmigen Zorn ausgeschüttet, er hat in Zion ein Feuer angesteckt, das auch ihre Grundfesten verzehrt hat. Die Könige auf Erden hätten es nicht geglaubt, noch alle Leute in der Welt, dass der Widersacher und Feind zum Tor Jerusalems einziehen könnte. Es ist aber geschehen, wegen der Sünden ihrer Propheten und wegen der Missetaten ihrer Priester, die dort der gerechten Blut vergossen haben. Weil die falschen Propheten und die Priester dem Volk nicht die Wahrheit gesagt haben, waren sie des Mordes schuldig. Das ist Gottes Einschätzung. Und ein Prediger, der das Wort Gottes nicht predigt und den Menschen nicht sagt, wie sie gerettet werden können, wird in dieselbe Kategorie eingeordnet. Das behaupte nicht ich, sondern das hat Gott gesagt. Gott sagt, wenn ihr das Wort Gottes nicht weitersagt, so seid ihr schuldig. Weiter ab Vers 14. Sie irrten hin und her auf den Gassen wie die Blinden und waren mit Blut besudelt, dass man ihre Kleider nicht anrühren konnte. Man rief ihnen zu, weicht ihr Unreinen, weicht, weicht, rührt nichts an. Wenn sie flohen und umherirrten, so sagte man auch unter den Heiden, sie sollen nicht länger bei uns bleiben. Des Herrn Zorn hat sie zerstreut, er will sie nicht mehr ansehen. Die Priester ehrte man nicht, und an den Alten übte man keine Barmherzigkeit. Die Leute achteten nicht auf die Priester, die das Wort Gottes weitersagten. Jeremia war zwar ein Prophet, doch auf seine Worte hörten sie erst recht nicht. Dafür zog Gott das Volk zur Rechenschaft. Jeremia schildert in Vers 17 die verzweifelte Lage. Noch immer blicken unsere Augen aus nach nichtiger Hilfe, bis sie müde wurden, und wir warteten auf ein Volk, das uns doch nicht helfen konnte. Das ist etwas, das nach meiner Einschätzung das moderne Israel lernen muss. Nicht Gott hat sie 1948 in ihr Land zurückgeführt, sondern die Vereinten Nationen waren es, die sie zu einer Nation machten. Und seit dieser Zeit haben sie keine einzige Minute des Friedens erlebt. Es gab immer wieder Kriege und Kriegsdrohungen. Sie haben sich nicht an Gott gewandt, und Gott hat sie meiner Meinung nach auch nicht wieder in das Land zurückgebracht. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich denke, die Rückkehr der Juden nach Israel war eine gewaltige Sache. Der biblische Archäologe William Foxwell Albright hat im Hinblick auf die babylonische Gefangenschaft Folgendes gesagt: In den Annalen der Menschheitsgeschichte ist es ohne Parallele, dass eine Nation, die für 70 Jahre in Gefangenschaft geführt wird, zurückkehrt, um ihr nationales Leben wieder aufzunehmen. Und dass nach fast 600 Jahren diese gleiche Nation wieder weltweit verstreut wird und dennoch ihre Identität behält. Liebe Hörer, ich vermute sogar, dass sich viele Menschen letztendlich zu Gott bekehrt haben, weil sie damit anfingen, sich damit zu beschäftigen, wie Gott mit der Nation Israel umgegangen ist. Das Problem damals zur Zeit Jeremias bestand darin, dass Juda bei Ägypten Hilfe suchte. Doch Ägypten bot Juda keine Hilfe. Sie waren Feinde. Und heute sollten wir meines Erachtens darauf verzichten, Israel nur mit Kriegswaffen zu versorgen. Viel wichtiger wäre es, ihnen das Wort Gottes zu geben. Es ist ja das Wort, das sie vor langer Zeit uns gegeben haben. Weiter mit den Versen 18 bis 20. Man jagte uns, dass wir auf unseren Gassen nicht gehen konnten. Da kam unser Ende, unsere Tage sind aus, unser Ende ist gekommen. Unsere Verfolger waren schneller als die Adler unter dem Himmel. Auf den Bergen haben sie uns verfolgt und in der Wüste auf uns gelauert. Der Gesalbte des Herrn, gemeint ist hier der König, der Gesalbte des Herrn, der unser Lebensodem war, ist gefangen worden in ihren Gruben. Wir aber dachten, in seinem Schatten wollen wir leben unter den Völkern. Welch ein Bild von Menschen, die genauso sind wie wir heute. Sie sind zerstreut unter den Heiden. In den Versen 21 und 22 heißt es dann weiter: Ja, freue dich nur und sei fröhlich, du Tochter Edom, die du wohnst im Lande Uz. Denn der Kelch wird auch zu dir kommen, dass du trunken wirst und dich entblößt. Deine Schuld ist abgetan, du Tochter Zion, der Herr wird dich nicht mehr wegführen lassen. Aber deine Schuld, du Tochter Edom, wird er heimsuchen und deine Sünden aufdecken. Nach dem Gericht verspricht Gott also, dass er dem Volk Juda dauerhaft Raum in dem Land geben wird. Und mit diesen tröstlichen Gedanken endet das vierte Kapitel und wir wenden uns Kapitel 5 zu und damit zugleich dem fünften Klagelied Jeremias. Diese fünfte und letzte Wehklage ist ein Gebet des Jeremia, das er stellvertretend für sein Volk spricht. Hier zunächst die Verse 1 bis 5. Gedenke, Herr, wie es uns geht. Schau und sieh an unsere Schmach. Unsere Erbe ist den Fremden zuteil geworden und unsere Häuser den Ausländern. Wir sind Waisen und haben keinen Vater. Unsere Mütter sind wie Witwen. Unser Wasser müssen wir um Geld trinken. Unser eigenes Holz müssen wir bezahlen. Mit dem Joch auf unserem Hals treibt man uns. Und wenn wir auch müde sind, lässt man uns doch keine Ruhe. Soweit aus Kapitel 5, die ersten 5 Verse. Juda hatte alle Ehre und allen Respekt verloren, den sich das Volk unter den anderen Völkern erworben hatte. Jeremia fährt ab Vers 11 fort: Sie haben die Frauen in Zion geschändet und die Jungfrauen in den Städten Judas. Fürsten wurden von ihnen gehängt und die Alten hat man nicht geehrt. Jünglinge mussten Mühlsteine tragen und Knaben beim Holztragen straucheln. Ihre Frauen hat man also verschleppt und ihre Königssöhne gehängt. Sie haben alles verloren. Den jungen Männern, die überlebt hatten, blieb nur der Sklavendienst für den babylonischen König Nebukadnezar. Jeremia fasst es in den Versen 14 bis 18 folgendermaßen zusammen: Es sitzen die Ältesten nicht mehr im Tor und die Jünglinge nicht mehr beim Saitenspiel. Unseres Herzensfreude hat ein Ende, unser Reigen ist in Wehklagen verkehrt. Die Krone ist von unserem Haupt gefallen. O weh, dass wir so gesündigt haben! Darum ist auch unser Herz krank und unsere Augen sind trübe geworden um des Berges Zion willen, weil er so wüst liegt dass die Füchse darüber laufen. Eines scheint mir ganz wichtig. Die Freude ihres Herzens war erloschen und damit ihr ganzer Lebensmut. Weiter ab Vers 19. Aber du, Herr, der du ewiglich bleibst und dein Thron von Geschlecht zu Geschlecht, warum willst du uns so ganz vergessen und uns lebenslang so ganz verlassen? Bringe uns, Herr, zu dir zurück, dass wir wieder heimkommen, erneuere unsere Tage wie vor Alters. Hast du uns denn ganz verworfen und bist du allzu sehr über uns erzürnt? Dies ist das Gebet, das Jeremia stellvertretend für sein Volk betet. Wir können eine Lehre daraus ziehen. Bevor es zu spät ist, sollten wir uns besser dem Herrn zuwenden. Daniel Webster, er war im 19. Jahrhundert Außenminister der USA, hat einmal gesagt, was beinahe so etwas wie eine Prophezeiung war. Er sagte, wenn religiöse Bücher nicht unter den Massen verteilt werden und das Volk sich nicht Gott zuwendet, weiß ich nicht, was aus uns als Nation werden soll. Wo die Wahrheit nicht verbreitet wird, wird Irrtum herrschen. Wenn Gott und sein Wort nicht aufgenommen werden, werden der Teufel und seine Werke Übergewicht haben. Wenn die Vollmacht des Evangeliums nicht zu spüren ist im Land, in seiner ganzen Länge und Breite, werden Anarchie, Misswirtschaft, Zerfall, Elend, Korruption und Dunkelheit regieren, ohne Aussicht auf Besserung. Was für eine Aussage! Wir leben in einer Zeit, in der die Bibel in den Schulen keine große Rolle mehr spielt. Pornografie dagegen ist allgegenwärtig. Wundern wir uns also nicht, wenn der moralische Zerfall unserer Gesellschaft fortschreitet. Und die Talsohle ist noch nicht erreicht. Und so ist der vorletzte Vers aus den Klageliedern Jeremias auch mein Gebet. Bringe uns, Herr, zu dir zurück, dass wir wieder heimkommen. Erneuere unsere Tage wie vor Alters. Mit dieser Sendung haben wir bereits das Ende der Klagelieder Jeremias erreicht. Nun wird es mal wieder Zeit, im Rahmen dieser Sendereihe ins Neue Testament zu wechseln. Als letztes haben wir uns dort mit den beiden Thessalonicher Briefen auseinandergesetzt. Als nächstes sind die beiden Briefe des Apostels Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus an der Reihe. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.